Die USA vor der Wahl. Wer, wie, was, warum? Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Folge 1, das Wahlsystem. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres dreiteiligen Podcasts zu den Wahlen in den USA. Alle 4 Jahre wird dort ein neuer US-Präsident gewählt und dieses Jahr ist es wieder soweit, und zwar am 5. November. In dieser ersten Folge gibt es erstmal einen Überblick über das System der USA. Die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, sind also, wie viel Macht hat der Präsident oder in Zukunft vielleicht auch die Präsidentin eigentlich wirklich? Wie werden die Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt ermittelt? Wie wird dann der Präsident oder die Präsidentin gewählt? Und was sind eigentlich Swing States, Electoral College und Popular Vote? Dafür haben wir auch eine Expertin befragt, nämlich Catherine Klüver-Ashbrook. Sie ist Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung und Expertin für US-Politik und die Zukunft der Demokratie. Das Interview wird immer wieder ergänzt durch Heidi Ness und Frank Burgdörfer. Mein Name ist Johannes Miet und bevor es losgeht, habe ich noch einen Hinweis. Zum Zeitpunkt der ursprünglichen Aufnahme dieser Folge wollten sich noch Joe Biden und Donald Trump als Kandidaten aufstellen lassen, weshalb wir an mehreren Stellen nur die männliche Form verwendet haben. Unsere Erläuterungen gelten aber natürlich genauso für weibliche Kandidatinnen, wie eben Kamala Harris, und natürlich auch für eine etwaige Präsidentin Harris. Und damit viel Spaß beim Hören dieser Folge. Das Präsidialsystem.
Der Präsident steht in den USA ganz eindeutig im Zentrum des politischen Systems. Der Präsident ist zum einen Staatschef, repräsentiert also die Vereinigten Staaten von Amerika international. Zum anderen ist dieselbe Person aber auch Regierungschef und prägt die Regierung sehr stark, sucht sich das Personal zusammen, mit dem er das Land regiert, und ist auch sehr weitgehend verantwortlich für alles, was da passiert. Das drückt sich auch in der gängigen Bezeichnung aus, dass man Regierungen nach dem Präsidenten benennt, also beispielsweise momentan von der Biden-Administration spricht. Historiker sagen öfter, dass das letztlich so eine Art Ersatzkönig ist, also ein Monarch, dass er die gleichen Befugnisse hat, die im 17. Jahrhundert in Europa, im 18. Jahrhundert auch in Europa die Monarchen hatten, dass diese Figur aber eben nur auf Zeit die Rolle spielen darf und sich immer wieder einer Wahl stellen muss.
Die Macht des Präsidenten drückt sich auf der einen Seite in seinen personellen Möglichkeiten aus und auf der anderen Seite in den inhaltlichen Entscheidungsbefugnissen. Eine Besonderheit ist, dass der Präsident in den USA sogenannte Executive Orders erlassen kann. Damit macht er Vorschriften für die Behörden. Das klingt jetzt als erstmal alles sehr verwaltungstechnisch, hat aber ganz große Auswirkungen. Zum Beispiel haben wir gerade aktuell Anfang Juni einen Erlass, eine Executive Order von Joe Biden gehabt, der die Behörden anweist, Asylsuchende abzuweisen, abzuschieben, ohne überhaupt ihren Antrag anzunehmen und zu behandeln, wenn eine bestimmte Höhe an Zuzug erreicht ist. Das wird hier als ganz dramatische Verschärfung empfunden.
Dass ein Präsident ganz massiv in seiner Amtszeit das politische Geschehen in den USA prägt, kann man halt auch daran festmachen, dass er sehr viele Personalstellen besetzt, dass er entscheidet, wer Minister werden soll, dass er entscheiden darf, welche staatlichen Behörden von wem geleitet werden, dass er auch die Botschafter auswählt, die die USA international vertreten, und er wählt auch die Verfassungsrichter aus, schlägt die vor. All diese Vorschläge müssen dann allerdings die Zustimmung des Senats finden. Also dort entscheiden die darüber, ob der Präsident das Personal bekommt, das er gerne hätte. Aber trotzdem, über wen da überhaupt erstmal abgestimmt wird, bestimmt der Präsident. Besonders sensibel ist es im Fall der Verfassungsrichter, weil das natürlich bedeutet, dass der Präsident auf Lebenszeit Leute ernennt und dass insofern man dann als Präsident wirklich die Ausrichtung des Verfassungsgerichts auf längere Zeit bestimmen kann.
Viele Beobachterinnen und Beobachter attestieren in den vergangenen Jahren eine starke Politisierung des Verfassungsgerichts. Und ganz besonders haben wir hier in Europa auch verfolgt, wie unter Donald Trump neue Verfassungsrichterinnen und Richter eingesetzt worden sind, was sich dann unter anderem darin geäußert hat, dass das Abtreibungsrecht stark verändert wurde, dass jetzt die Abtreibung nicht mehr bundesweit legal ist.
Weitere wichtige Aufgaben des Präsidenten sind dann noch zwei. Das eine ist, er ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Und das andere ist, dass er jährlich den Haushaltsentwurf verantwortet. Das heißt, dass seine Regierung ausarbeitet, wofür wie viel Geld ausgegeben werden soll. Wobei das natürlich dann anschließend auch wieder vom Kongress verabschiedet werden muss.
Wichtige inhaltliche Möglichkeiten hat der Präsident auch durch sein Vetorecht. Er kann Gesetze, die er nicht befürwortet und die im Kongress erlassen wurden, zurückweisen. Und der Kongress braucht eine Zweidrittelmehrheit, die schon sehr ungewöhnlich ist, um dieses Veto zurückzuweisen.
Wesentlich sauberer umgesetzt als beispielsweise bei uns ist das Prinzip der Gewaltentrennung in den USA. Auf den französischen Philosophen Montesquieu geht die Idee zurück, dass man sich den Staat vorstellen soll als drei voneinander getrennte Säulen. Dass es nämlich diejenigen gibt, die die Gesetze schreiben, das ist die Legislative, diejenigen, die die Gesetze umsetzen, das ist die Exekutive, die Regierung, und die Judikative, das sind diejenigen, die darüber wachen, dass die Gesetze auch eingehalten werden. Und in den USA ist das ganz sauber genauso umgesetzt, weil wir den Kongress haben, der die Gesetze macht, die Judikative, die überwacht, und den Präsidenten, dem die gesamte Exekutive untersteht. Bei uns in Deutschland haben wir eher eine Gewaltenverschränkung, weil nämlich der Regierungschef im Parlament gewählt ist und deswegen auch immer sich darauf verlassen kann, dass er ja eine Basis hat, eine Machtbasis im Parlament hat. Deswegen wird das Parlament in der Regel den eigenen Regierungschef auch weniger scharf kontrollieren und überwachen. Und in den USA sind die ganz getrennt gewählt und der Präsident wird insofern auch härter vom Parlament überwacht. Besonders wenn dort andere Parteien die Mehrheit haben, dann regiert man gegen die parlamentarischen Mehrheiten und hat es als Präsident nicht leicht.
Das Repräsentantenhaus wird zudem schon nach 2 Jahren in Teilen neu gewählt. Und gerade weil es dann ganz üblich ist, kritisch auf den aktuellen Präsidenten zu schauen, werden hier ganz oft Mehrheiten gewählt, die dann dem Präsidenten entgegenstehen. Das sind die sogenannten Midterms, auf die deswegen auch immer sehr genau geschaut wird. Eine andere Besonderheit, mit denen das Parlament den Präsidenten kontrollieren kann, ist die Möglichkeit, ein Impeachment-Verfahren anzustoßen, bei dem der Präsident seines Amtes enthoben werden kann. Wenn wir hier vom Kongress reden, dann sprechen wir übrigens von 2 Kammern, die es in den USA gibt. Das ist auf der einen Seite der Senat und auf der anderen Seite das Repräsentantenhaus. Und beide haben verschiedene Befugnisse.
Hallo, Frau Klüver-Ashbrook. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ihnen über den amerikanischen Wahlkampf sprechen dürfen. Sie sind ja auf beiden Seiten des Atlantiks gewissermaßen zu Hause und können deshalb besonders gut vergleichen. Und außerdem haben Sie uns erzählt, dass Sie die Produkte der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sehr mögen, also hier ganz besonders gerne mitwirken wollen. Meine erste Frage wäre also, was ist an US-Wahlkämpfen anders, als wir das gewöhnt sind?
Das Erste, was an einem amerikanischen Wahlkampf anders ist als an einem europäischen oder nationalen Wahlkampf in Europa, ist, dass er ein sehr, sehr langer Wahlkampf ist. Warum ist das so ein langer Wahlkampf? Weil 50 verschiedene Bundesstaaten, die zum Teil sehr, sehr flächenstark sind, größer als ganze Länder in Europa, in Vorwahlen über lange Zeit ihre Kandidaten bestimmen müssen. Teilweise sind diese Vorwahlen vollgepackt gewesen von Kandidaten, bis zu 11, 12 Menschen auf einer Bühne, die sich dann Debatten stellen müssen. Und so ein ganzer amerikanischer Vorwahlkampf dauert dann eben ein Jahr oder zum Teil eben fast auch schon über ein Jahr, wenn das Geschachere um die Kandidaten losgeht. Und im Vergleich ist ein europäischer oder gerade auch ein deutscher Wahlkampf vom Wahlleiter festgelegt auf Wahlwerbung und Wahlinformationen darf es erst 6 bis 8 Wochen vor einer Wahl geben. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Verhältnisse, ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten in Informationen über Kandidaten. Aber es erscheint ein amerikanischer Wahlkampf vor allen Dingen so intensiv, weil er einfach so lange braucht.
die Ermittlung der Kandidaten.
Eine Partei, die bei der Präsidentschaftswahl tatsächlich das Weiße Haus erobern will, muss sich auf einen Kandidaten verständigen, kann nicht mehrere unterstützen, weil die sich ja gegenseitig die Stimmen wegnehmen würden. Also haben wir üblicherweise etwa 3 Monate vor der Wahl in jeder der Parteien eine National Convention, wo man sich festlegt, welchen Kandidaten, welche offizielle Kandidatin man unterstützen will.
Diese National Convention findet in der Regel im Juli oder August statt, weshalb zuvor zwischen Januar und Juni in den einzelnen Staaten die Bewerberinnen und Bewerber der Partei antreten, um Kandidat für ihre Partei zu werden. Ganz besonders ist dabei immer wieder der sogenannte Super Tuesday im Blick, weil dort etwa ein Drittel der Stimmen schon vergeben werden. Zum Beispiel sind die beiden großen Staaten Kalifornien und Texas an diesem Tag dabei.
Wie die Entscheidungen in den Bundesstaaten getroffen werden, das ist sehr uneinheitlich. Dazu gibt es keine rechtliche Festlegung. Das hat sich entwickelt und es bestehen einfach unterschiedliche Traditionen. Grundsätzlich gibt es 2 verschiedene Modelle, nämlich in einigen Staaten gibt es Primaries, in anderen gibt es einen sogenannten Caucus. Primaries sind durch den Staat organisierte Vorwahlen. Das bedeutet, der Bundesstaat organisiert ein Verfahren, bei dem alle interessierten Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können und mitentscheiden dürfen, welche Bewerberinnen und Bewerber der Parteien sie für die besten halten. Da gibt es ein offenes Modell, bei dem jeder bei beiden Parteien mit abstimmen darf. Und es gibt geschlossene, wo man sich vorher festlegen muss, ich möchte bei den Republikanern mitentscheiden oder ich möchte bei den Demokraten mitentscheiden. Beim Caucus sind nur die Parteimitglieder gefragt. Und das organisieren die Parteien selbst.
Wie wirkt sich das sehr komplexe Verfahren der Kandidatenfindung denn auf Wahlkämpfe aus in den USA?
Es ist vor allen Dingen ein Wahlkampf, der eben in 50 Bundesstaaten geführt werden muss und wo zum Teil sich über in einem regulären Wahljahr, wo sich eben in Vorwahlen, wenn es gibt Situationen, es hat in der Geschichte Amerikas Situationen gegeben, wo beide Parteien große Vorwahlen untereinander unter Kandidaten der eigenen Partei durchführen müssen, die sie dann eben über die verschiedenen Bundesstaaten machen, mit ganz unterschiedlichen Wahlsystemen. Es gibt auch in den Vorwahlen unterschiedliche Wahlsysteme. Also in der langen verfassungsrechtlichen Geschichte der USA haben sich diese unterschiedlichen 50 Systeme entwickelt und sie sind eben auch unterschiedlich. Aber am Schluss im November, am ersten Dienstag im November, müssen quasi diese Systeme alle den zusammenfinden und an der großen nationalen Wahl zusammen gefunden werden. Und insofern, es kann im besten Falle dafür sorgen, dass die Kandidaten sich sehr stark messen müssen vor einem Wahlpublikum und sich sehr stark selber vorstellen müssen in bestimmten Bundesstaaten, besonders in den Bundesstaaten, in denen die Vorwahlen sehr, sehr früh losgehen. Aber könnte oder kann jedenfalls in der Art und Weise des Systems eigentlich dafür sorgen, dass es einen sehr, sehr animierten, sehr, sehr demokratischen, im Sinne von basisdemokratischen Wahlkampf geben kann, zumindest in den Vorwahlen.
Bei den Demokraten ist in diesem Jahr alles ganz anders. Ursprünglich wollte Joe Biden kandidieren. Als amtierender Präsident hat er da besondere Vorrechte. Seine Partei stellt ihm da keine Gegnerinnen und Gegner in den Weg. Deswegen haben wir ganz wenig über Vorwahlen oder konkurrierende Personen gehört. Dann aber zog Joe Biden am 21. Juli seine Kandidatur zurück. Er empfahl stattdessen, seine Vizepräsidentin Kamala Harris zur Kandidatin aufzustellen. Jetzt ist aber der Parteitag der Demokraten schon am 19. bis 22. August. Es bleibt also gar keine Zeit mehr, bis dahin noch Vorwahlen irgendwie zu unternehmen. Daher gehen wir zurzeit davon aus und alle Expertinnen und Experten, die wir hören, tun das auch, dass Kamala Harris tatsächlich beim Parteitag nominiert wird, denn sie hat schon sehr viel Unterstützung angekündigt bekommen. Sowohl namhafte Akteurinnen und Akteure in ihrer Partei unterstützen sie, als auch viele Prominente und sehr viele Firmen und einzelne Menschen haben auch schon Geld für ihre Kandidatur gespendet, sodass sie auch gut ausgestattet ist mit einem Budget für den Wahlkampf.
Es ist enorm wichtig, im amerikanischen Wahlkampf Geld zu haben und vor allen Dingen sehr, sehr viel Geld. Ein amerikanischer Wahlkampf kostet jede Partei und jeden einzelnen Kandidaten zum Teil über hunderte Millionen Dollar. Das liegt zum Teil daran, weil auch das Spendengesetz der USA, also was Wahlspenden angeht, über die Jahre verändert worden ist. Man könnte vielleicht sagen modernisiert, aber es ist auf jeden Fall so verändert worden, dass de facto jetzt zum Beispiel auch große Unternehmen, wenn sie eine Wahl beeinflussen wollen, Geld an einzelne Kandidaten spenden können in bislang ungeahnter oder ziemlich unregulierter Höhe. Und in einem Moment aber, wo auch Informationskanäle sich verändern und wo sehr viel Information nicht mehr über die traditionellen Medien, also über Zeitungen, Fernsehen, Radio geteilt werden, sondern zunehmend auch digital, schleichen sich da auch natürlich neue Möglichkeiten der Information, aber eben auch der Desinformation ein. Also das Gemisch von viel, viel Geld im Wahlkampf, was solche Kampagnen auch zum Teil internetgetrieben erst möglich macht, und umgekehrt neue technologische Möglichkeiten, macht es natürlich schwieriger für Wähler an neutrale, faktengebundene Informationen zu kommen, um schlussendlich ihre Wahlentscheidung zu treffen.
Das Wahlsystem.
Wir haben im amerikanischen Wahlsystem zwei Besonderheiten. Zum einen wird innerhalb der Bundesstaaten gewählt und zum anderen gibt es eine besondere Zählweise, was diese Wahlen in den Bundesstaaten angeht. Wenn ein Kandidat innerhalb eines Bundesstaates die Mehrheit erhält, dann stehen ihm die Stimmen der Wahlmänner des gesamten Staates zu. Wir können uns zum Beispiel vorstellen, wenn Donald Trump in Pennsylvania 51% der Stimmen gewinnen würde, würde er die Stimmen aller 20 Wahlmänner, die es für diesen Staat gibt, bekommen. Eine demokratische Gegenkandidatin oder ein demokratischer Gegenkandidat mit 49% würde die Stimme keines einzigen Wahlmanns bekommen.
Es gibt nur zwei Ausnahmen von dieser Regel. Das sind nämlich Maine und Nebraska. In den Staaten werden tatsächlich die Wahlmännerstimmen so vergeben, wie auch die Bevölkerung abgestimmt hat. Das heißt, die Stimmen der Wahlmänner werden aufgeteilt auf die Kandidaten, dem Wahlergebnis entsprechend. Aber die sind relativ unbedeutend. Für die Masse gilt, derjenige, der einen Staat gewinnt, sei es auch ganz knapp, kriegt alle Stimmen aus diesem Staat.
Das zeigt auch nochmal sehr deutlich, dass in den Bundesstaaten sich dieses Recht eben historisch entwickelt hat und dass die Bundesstaaten auch wirklich im Zentrum stehen, wenn es um diese Wahlen geht.
Und dann gibt es noch ein anderes interessantes Detail im Wahlrecht, nämlich, dass die Wahlmänner nicht gleichmäßig über das Land verteilt sind, sondern dass die kleinen Staaten bewusst bevorzugt werden. Dass also die Bürgerinnen und Bürger deswegen auch mehr Einfluss auf das Ergebnis haben als in großen Staaten, weil sie mehr Wahlmänner entsenden können. Das kann man ganz deutlich sehen, wenn man mal zwei Staaten vergleicht. Aus Wyoming vertritt ein Wahlmann etwa 190.000 Einwohner. Ein Wahlmann aus Kalifornien vertritt 680.000 Einwohner. Durch diese Regelung soll sichergestellt werden, dass die Kleinen auch Einfluss haben auf das Geschehen und nicht die großen US-Staaten die US-Politik dominieren können.
Dieses Wahlsystem bedeutet, dass im Extremfall ein Kandidat die Wahlen gewinnen kann, ohne die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu haben. Das hatten wir zum Beispiel 2016, als Hillary Clinton mehr Wählerstimmen erhielt als Donald Trump, aber aufgrund der Verteilung der Wahlmänner auf die verschiedenen Bundesstaaten trotzdem Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Wir sprechen hier häufig vom Popular Vote. Das bedeutet so viel wie, ich habe die Mehrheit der Wählerstimmen.
Das ganze Wahlsystem ist ja so gestrickt, dass nur Kandidaten am Ende sichtbar sind, die tatsächlich auch Bundesstaaten gewinnen können. Weil, wenn man auf Platz 2 oder Platz 3 war, alle Stimmen, die man bekommen hat von Bürgerinnen und Bürgern, unter den Tisch fallen. Und das bedeutet, dass das System für kleine Parteien kaum eine Chance bietet oder für dritte Kandidaten, für unabhängige Kandidaten, Kandidatinnen kaum eine Chance bietet, da irgendwie erfolgreich sein zu können.
Mit all dem, wovon wir jetzt schon gehört haben, im Kopf verstehen wir auch viel besser, warum wir im Wahlkampf immer wieder so auf die sogenannten Swing States schauen. Es ist traditionell so, dass bestimmte Staaten republikanisch und andere Staaten demokratisch wählen. Das wissen wir vorher. Das interessiert keinen mehr. Denn letztlich ist es ganz egal, ob in Kalifornien 55, 65 oder 80% demokratisch wählen. Es ist eben so, dass die Stimmen dieses Staates an die demokratische Kandidatin oder den demokratischen Kandidaten gehen. Und ob jetzt in Florida 55, 70 oder 80% für Donald Trump stimmen, ist ebenso egal. Es ist einfach eingepreist. Florida geht an Donald Trump. Das liegt allen Wahlvoraussagen schon zugrunde. Und die Frage ist dann nur dort, wo beide Kandidaten über 50% erreichen könnten. Dort wird hingeschaut, dort konzentriert sich der Wahlkampf hin und da schauen die Medien drauf. Und das sind in diesem Jahr 2024 bei diesem Wahlkampf Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin.
Das amerikanische Wahlsystem sorgt ja dafür, dass letztlich wenige US-Staaten den Ausgang der Wahlen entscheiden werden. Führt das denn nicht dazu, dass viele Menschen in den USA den Eindruck haben, dass es eigentlich überflüssig ist, dass man zur Wahl geht?
Die Antwort ist, es kommt darauf an, wo man lebt. Denn über die Jahrhunderte des amerikanischen Wahlsystems hat es immer eine Rolle gespielt, welche Staaten die Mehrheit für ihre Wahlmänner gegeben haben. Das sind die sogenannten Swing States. Jeder Bundesstaat wählt de facto richtigerweise gesagt Wahlmänner. Und die Wahlmänner treffen sich wiederum im Dezember, nach der Wahl im November, und wählen dort quasi offiziell den Präsidenten oder die Präsidentin. Soweit sind wir leider noch nie gekommen. Aber weil sich diese Bundesstaaten natürlich in ihrer Bevölkerung immer verändern, hat sich auch über die Jahre zum Teil auch mal die Zahl der Wahlmänner leicht verändert. Aber zumindest verändert sich die Komposition verschiedener Bundesstaaten. Bei anderen Bundesstaaten sind sie flächendeckend so stark vertreten, dass man sie quasi, und die Amerikaner haben Parteifarben, blau ist die Parteifarbe der Demokraten, rot ist die Parteifarbe der Republikaner, schon quasi auf einer großen Landkarte einfärben könnte. Da bewegt sich wenig. Aber wir sollten nochmal dazu sagen, das hat was mit der Präsidentialwahl zu tun, also mit der Wahl um den Präsidenten. Aber dennoch zählt natürlich die einzelne Stimme überall, denn überall werden am 5. November auch Abgeordnete von Landesparlamenten gewählt, werden Sheriffs gewählt, werden Lokalpolitiker gewählt, werden Richter gewählt. Überall ist ein amerikanischer Wahlzettel auch länger als 3-4 Stimmen oben. Das heißt, es ist nie eine verschenkte Stimme. Aber wenn man auf das Präsidentialsystem guckt, sind diese Swing States natürlich überproportional wichtig, weil dort die Wahlmotivation derer, die dann schlussendlich den Ausschlag geben können für eine Wahl eines Präsidenten, die spielen dann eine überproportional wichtige Rolle. Und in dieser Wahl, und das hat natürlich auch nochmal was damit zu tun, dass sich das System in den USA so stark polarisiert hat, dass man nicht mehr irgendwie eine politische Mitte wählt, sondern zwischen zwei Extremen quasi entscheiden muss, wird es in der Tat schlussendlich auf etwa 5 bis 7 Millionen Wählerstimmen ankommen. Aber die Stimmen zu motivieren, besonders in den Swing States, das wird der Kern des Wahlkampfs sein, den wir jetzt über die nächsten 5 Monate noch erleben werden.
Zwei Besonderheiten im Wahlrecht beeinflussen massiv den Ausgang der Wahl. Das wäre zum einen, dass wir ein System haben, das man mit The Winner Takes It All bezeichnen kann, dass also nur die vorliegende Seite alle Stimmen bekommt in einem Staat und die anderen Stimmen einfach verfallen. Der andere Effekt ist, dass kleinere Bundesstaaten bevorzugt werden bei der Auszählung, dass sie also etwas stärker gewichtet werden. Wird dieses System so als gut und als gerecht empfunden oder gibt es Diskussionen über Veränderungen, über Reformen?
Es gibt nicht nur Diskussionen, es gibt auch in der Praxis schon umgesetzte Beispiele, dass man in bestimmten Teilen der USA auf ein fast proportional gerichtetes Wahlsystem lokal kommt. Aber auf der nationalen Ebene ist die Diskussion über die grundsätzliche Veränderung des Wahlrechts bislang noch nicht, hat es noch keine wirkliche Fahrt aufgenommen. Zum Teil, weil es natürlich hier auch um Machtdynamiken geht, die sich lange, lange festgesetzt haben. Keiner sägt selber freiwillig an der eigenen Macht. Besonders, weil eine Partei dafür steht, ein komplettes System, was eine Demokratie über Jahrhunderte unterstützt hat, auseinanderzunehmen. Also die Gefahr, quasi jetzt noch an dem Wahlsystem zu drehen, während eine Partei sich auf die politischen Fahnen geschrieben hat, die Funktionalität der Demokratie besonders im Bürokratischen und in der Gewaltenteilung zu verändern, das ist was, was jetzt gerade in der aufgeheizten Debatte gerade keine Fahrt aufnehmen würde. Das will aber nicht heißen, dass auf einer basisdemokratischen Ebene das nicht passiert, das nicht schon reflektiert wird und auch daran experimentiert wird, dass es Innovationen am Wahlsystem gibt.
Ist es aus Ihrer Sicht denn denkbar, dass man in den USA in den nächsten Jahren auch wieder zu mehr Kooperation kommen kann zwischen den politischen Lagern? Also dass es gelingen kann, die Polarisierung so weit in den Griff zu bekommen, dass gemeinsame Reformen wieder möglich sind?
Die Polarisierung ist aus dem Grund nicht und in keiner Weise einfach in den Griff zu bekommen, weil grundsätzliche Dinge, die auch die systemischen Anforderungen des Verständnisses von der Wertigkeit von Kompromiss und Aussöhnung im amerikanischen System ausgehöhlt haben. Wo lernen wir Kompromissfähigkeit, das Auseinandersetzen mit anderen Meinungen, mit anderen Hautfarben, mit anderen Geschichten? Das lernen wir in der Schule. Das lernen wir in einer Phase, wo wir gemeinschaftlich mit unserer Gemeinschaft uns auseinandersetzen müssen. Das lernen wir in unseren Städten. Das lernen wir dort, wo wir dicht und eng aufeinander leben. Und in den USA ist es so, dass wir seit 2019 einen unglaublichen Anstieg haben, was zum Beispiel das Homeschooling angeht. Also dass Kinder und Schüler nicht nur wegen der Pandemie, sondern aus ganz unterschiedlichen Gründen keiner Schulpflicht obliegen. Es gibt in den USA keine flächendeckende Schulpflicht. Da, wo ja die Wurzeln des gelebten demokratischen Verständnisses gelegt werden, schon da bricht es in den USA auseinander. Auch in der Informationslandschaft wird es immer schwieriger. Statistisch gesehen sterben in den USA in jedem Monat 2,5 lokale Tageszeitungen. Und das ist natürlich auch für den Informationsstand dessen, was die Menschen umgibt in ihrer Allgemeinheit, in ihrem normalen Leben, besonders schwierig zu wissen, was ist denn nun richtig und was ist denn nun falsch. Und in diesem Moment ist es natürlich einfach für die, die es wollen, einen Prozess mit Misstrauen zu belegen, mit Unverständnis zu belegen, sich bestimmter digitaler Ressourcen zu bedienen und dieses Misstrauen und dieses Unverständnis noch weiter zu sehen, um bestimmte machtpolitische Rollen für sich weiterhin zu besetzen. Und so wächst auch nicht viel nach im Verständnis dessen, dass Kompromiss, dass Auseinandersetzung mit den anderen, dass nur Gesetzesvorhaben, die von einer breiten Masse getragen werden, dann auch realisierbar sind, dass ich das so durchsetzen würde, dass es die Polarisierung von unten abgebaut werden könnte. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr für die Funktionalität der amerikanischen Demokratie, dass Demokratie nicht mehr dort gelernt wird, wo sie ursprünglich zu Hause ist, wie damals bei den alten Griechen auf den Marktplätzen und in den Städten der sogenannten Agora. Und das wird dann immer schwieriger zu übertragen in den Kongress, in den Senat und schlussendlich auch in der Auseinandersetzung zwischen dem Weißen Haus und dem Senat und dem Kongress. Das heißt, was sehr interessant sein wird bei den Amerikanern, zu schauen, wie verändert sich die Demokratie in den Bundesstaaten, wie viel mehr Einfluss verlangen Menschen über das, was in ihren Bundesstaaten und lokal passiert. Das werden neue Spannungsverhältnisse in der amerikanischen Demokratie, auf die wir stark achten müssen. Denn auch das wird Auswirkungen darauf haben, wie wir in Europa unsere Systeme neu denken. Wir werden sehr stark darauf schauen, wie sich Demokratien entwickelt. Das gehört zu einem modernen Demokratieverständnis auch dazu.
Das war Folge 1, das Wahlsystem, des Podcasts Die USA vor der Wahl. Wer, wie, was, warum? Vielen Dank an unsere Expertin Catherine Klüver-Ashbrook und vielen Dank fürs Zuhören. In den nächsten beiden Folgen wird es dann um den aktuellen Wahlkampf und die internationalen Folgen der US-Wahlen gehen. Herausgeberin des Podcasts ist die Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Produziert wird er von Polyspektiv, Burgdörfer und NESGBR. Wir weisen noch darauf hin, dass die Aussagen unserer Gäste keine Aussagen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sind und dass das Interview mit Frau Klüver-Ashbrook am 24. Juni 2024 geführt wurde. Vielen Dank fürs Zuhören.